Der Rollenspiel-Prepcast mit Philipp und Mirko. Heute die verlorene Mine von Phandelver.
Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel-Prepcast, dem Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit Mirko.
Ja, was geht?
Oh, was geht? Ganz müde. Was geht?
Stunde.
Du bist ganz müde, aber du hast
Alle, auch... Ich bin da. Ja, okay. Ich bin ein bisschen durch die Mangel gedreht, aber das ist okay, weil, weißt du, was man sagt? Diamanten entstehen unter Druck.
Unter Druck, ja, das ist korrekt. Ja, ja, das ist, also ihr werdet gleich noch hören, warum der Mirko alles Recht der Welt hat, ein bisschen durch die Mangel gedreht zu sein, ein bisschen erschöpft zu sein.
Die beste Form von Erschöpfung.
Die beste Form von Erschöpfung, ja, das muss man tatsächlich sagen. Ja, genau, aber bevor wir dahin gehen, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, und es ist das letzte Mal, dass ihr den hören werdet, zumindest dieses Jahr. Denn, dieses Jahr, denn wir sind übrigens auf der Dreieich.
Nice!
Genau, ja, kommt vorbei. Die Runden, es war ja geisteskrank, Mirko. Ich weiß, du hast einen Beruf, in dem du zwischendrin um 11.11 Uhr dir mal einen Wecker stellen kannst und dich mal einloggen kannst. Ich
Handy
war halt gemacht, ne? um 11.11 Uhr, ich habe mir einen Wecker gestellt und dachte so, ich kann schon so timen, dass es klappt. Und dann stand ich im Unterricht, der Wecker hat so vibriert, 5 nach 11 und ich so, keine Chance.
Ich hatte Lehrer, die wären rausgegangen. Ich muss mal kurz ins Lehrerzimmer.
Ja, genau, ich habe überlegt, ich habe auch echt mit mir gehadert und ich war so, ich könnte denen das jetzt auch sagen, so, hey, ich muss mich jetzt dafür Runden anmelden, Leute, ihr müsst euch jetzt kurz selbst... Also, aber irgendwie waren wir gerade so in einer harten Diskussion über, ist Thema, scheißegal, aber so, waren da in so einer harten Diskussion gerade und dann war ich so, na komm, scheiß drauf. Ich guck dann später, dann habe ich es natürlich vergessen und dann war nach der Schule und dann war alles voll. Dreieich dieses Jahr geisteskrank, wenig Runden, alle Runden waren instant voll. Aber, ich habe zum Glück ja noch sozusagen einen Notplatz bei dir in der Runde bekommen, da wollte ich mich ja eh anmelden. Und da freue ich mich voll drauf. Und dann spielen wir noch Monster of the Week zusammen und dann.
Genau, wir schauen mal, dass das irgendwie passt, auch wie wir das mal managen. Man hat einfach gemerkt, dieses Mal ist ein sehr hoher Andrang und wenig Spielleiter, die sich um dieses Anmeldesystem gekümmert haben, weil es auch neu ist und so.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was es für ein Dreieich wird.
Ich glaube, es werden trotzdem ganz viele Sachen ausgehängt. Also wenn ihr dort seid auf dem Dreieich, ich werde überall und die Sachen, die der Mirko dann vielleicht auch noch so aushängt, ich weiß nicht, das hat er nicht, mir da nicht gemacht haben, weil er da sich anders angemeldet hat. Also mein Anmeldename ist auch Philipp Prep. und ich werde es auch einfach so draufschreiben.
Dann also ich habe den Cyborg-Slot um 11 und es gibt auch noch einen um nachmittags.
Von jemand anderem.
Der noch Cyborg leitet. Ja, ich habe es auch gesehen, dachte so.
Der macht den Lucky Flight Casino.
Genau, Lucky Flight Casino. Wir freuen uns sehr drauf. Ich bin wirklich, wirklich hyped für die Dreieich. Für mich
ultra,
wird es es ist ein strahlender Stern am Firmament. Das ist auch bei mir in der Nähe. Es ist so auch ein bisschen meine Con. Ich finde es schön, mit dir da Zeit zu verbringen. Ich freue mich drauf, euch zu sehen, wenn ihr kommt.
Ja,
ansonsten,
ultra.
Wenn ihr dieses Mal es nicht schafft zu kommen und einfach weit weg seid, kommt doch vielleicht nächstes Jahr mal vorbei.
Und unterstützt
die Cons. Und wenn ihr nicht in der Nähe seid, dann unterstützt eure lokalen Cons, kann man auch mal sagen. Schaut doch mal, was bei euch so in der Nähe los ist.
Das stimmt, ja. Ich bin ganz gespannt. Ich werde euch dann nochmal berichten, für die, die es vielleicht jetzt nicht geschafft haben und auch noch nie auf dem Dreieich waren, kann ich euch auf jeden Fall dann mal berichten, wie es war. Ich war ja noch nie. Also das wird ja jetzt mein erstes Mal.
Ihr werdet das auf jeden Fall hören, wie das war.
Ja, das ist korrekt. Na gut, okay. Also jetzt kommen wir vielleicht zu dem Mysterium. Warum ist der Mirko so am Arsch? Was hast du denn gemacht?
Das ist eigentlich gar nicht so arg am Arsch. Aber ich war auf einer Rollenspielhütte.
Geil.
Also sozusagen die kleinste Con ist eine Con mit einem Tisch. Und das ist so die kleinste Form von Con. Die heißt einfach nur die Hütte. Da gehe ich hin mit guten Freunden. Das ist mittlerweile das dritte Mal vor Ort gewesen. Wir haben es schon viermal gemacht, war einmal auch schon online. Und da gibt's auch Slots, also hat sich einfach so eingespielt. Es gibt einen Freitagabends, einen samstags tagsüber, samstagabends und sonntags quasi mittags.
Es gibt aber sozusagen nicht Samstagmittag auch, sondern es gibt
quasi
Tag zwei Slots.
Samstagmittag mit quasi, es geht so bis 17 Uhr oder sowas und dann wird halt der andere Slot.
Ah, ja, okay.
Also Samstag ist ein bisschen größerer Slot tatsächlich. Aber es hat sich einfach so eingedingt, es wurde nicht festgelegt, ne? Bei einer Gruppe brauchst du es nicht.
Nee,
nicht so krass,
ja,
weil du hast
aber
ja keine
hat sich so eingegroovt. Einfach.
Genau. Und da ist ja was Lustiges passiert. Ich habe ja Mausritter gespielt.
Ich musste so lachen.
Also mein allererstes Mausritter-Spiel und habe dir geschrieben, also ich habe dich aber immer so ein kleines bisschen geupdatet. Und wir haben Honig im Gebäck gespielt.
Habt ihr Honig im Gebäck gespielt?
Ja, wir haben Honig im Gebäck gespielt. Und sogar durchgespielt.
Geil, genau. Und dann kam auf Mirkos Handys Bilder zurück von mir. Wir haben nämlich gerade Stumpfing gespielt, das andere Starterabenteuer. Genau, parallel haben wir Mausritter gespielt. Ultra witzig.
Gar nicht abgesprochen. Vollkommen parallel, ja, echt.
Fand ich random auch. Cool.
Das hat echt Spaß gemacht, hat mir gut gefallen. Das gemerkt, war für alle auch ein bisschen neu.
Ultra.
Aber es war halt sehr OSA-lastig und gab einen interessanten Effekt, weil nämlich in Mausritter ist Combat ein Fail-State. Das ist einfach wirklich
so. Das hat man auch gemerkt. Wir haben häufig gekämpft, tatsächlich.
Wirklich sehr tödlich, übel, auch für diese kleinen Mäuse und so. Ne? Und man merkt, also als Maus willst du auch oft nicht gegen diese großen Tiere antreten.
Ich dachte, diese Spinne. Da war so eine Spinne.
Ja, genau. Und haben wir gespielt, war richtig, richtig cool. Teilweise war es echt dark. Also ich habe mir das Abenteuer vorher nicht durchgelesen.
Das Honig im Gebäck.
Ich habe es extra zur Seite gelegt. Ich hab den Spielleiter gefragt, hey, was leitest du denn von Mausritter? Er hat gesagt, dieses Abenteuer. Und habe ich gesagt, okay, dann schaue ich es mir auch nicht an.
Ah, du hast gespielt, du hast gar nicht geleitet.
Ich habe es gespielt.
Ach, krass.
Ich war Iri Butterbaum oder sowas.
Geil. Und
ich war ein Imker. Lustiger, zufällig ausgewählt.
Hä, mega, ultra witzig für das Abenteuer. Ja.
Ja, genau, es hat voll Spaß gemacht. Dann haben sie halt rangepirscht und so. Und war sehr atmosphärisch, hat Spaß gemacht, eine Maus zu spielen, war richtig gut. Dann haben wir am Samstag haben wir Warlock gespielt, so ein Homebrew-Setting von dem Spieler. Das war auch sehr cool. Dann haben wir irgendwie so eine Statue eingeweiht, so eine Party. Das ist irgendwie so ein längerer Plot, der da schon entlang geht. Da habe ich einen Zwerg gespielt und abends habe ich Cyborg geleitet. Und da hat man richtig gemerkt, dass die von Mausritter erzogen wurden. Ich habe denen halt auch gesagt, Combat ist ein Fail-State, beziehungsweise ihr wollt nicht lange kämpfen und wenn, dann immer nur so, dass ihr es manipuliert habt. Und die haben den saubersten Run jemals gemacht, den ich erlebt habe in diesem Ding.
Noch nie. Wie haben die es gemacht?
Ohne Planungszeit gespielt. Also die hat direkt vorne rein. Die hatten einen Hack, bei dem sie Alarme aussetzen konnten über eine gewisse Zeit.
Und den so hatte einer halt oder nicht was
einfach. Eskaliert. Genau, die haben sich verkleidet.
Mega geil.
Und sowas. Ja. Und die haben echt, also die hatten auch den einen, der Kommandos geben konnte und die haben das sehr sauber gespielt. Und es war so gut angekommen, dass wir da bis in die Nacht noch weiter gezockt
haben.
Und ich noch das Location-Pad ausgepackt habe und so. Richtig, richtig cool. Und wieder, wir würfeln Figuren aus und jeder macht was Eigenes aus der Figur, aus den Prompts. Die lieben diese Figuren, obwohl sie ausgewürfelt haben, sie wacky sind. Sie haben alle mindestens 5 coole Dinge, die sie benutzen wollen. Dann spielst du dieses Ding und die wollen alle ihre Tools benutzen und lösen dann mit ihren coolen Tools dieses Abenteuer. Das ist jedes Mal anders auch. Das hat richtig Spaß gemacht. Cool, ich sag gar nicht viel dazu. Ich will auch nicht krass spoilern, aber ich sage dir, dieser Schleichansatz, den sie gewählt haben, den habe ich noch nie erlebt. Also ich glaube, ihr seid auch durch alle 3 Eingänge rein
und wir sind auch Mayhem gemacht. Bei uns war es aber auch einfach so, dass ich dachte halt so die ganze Zeit so, ja, ich habe ja dann versucht zu entscheiden, als wir das gespielt haben, auch diesen Lucky Flight Casino heißt oder wie das heißt. Und dann dachte ich so, wir gehen unten rein. Und dann bin ich da ja dann, und dann war ich plötzlich alleine da, weil auch wenn die alle anderen woanders rein sind, dachte ich so, naja, okay. Okay, und dann war halt aber meine Figur natürlich auch nicht drauf ausgelegt, groß zu schleichen, weil die halt Roboterbeine auch hatte, so zumindest in meinem Kopf. Und eine Assault Rifle mit Granatwerfer.
Auf jeden Fall wild. Es war richtig cool, hat Spaß gemacht. Ist es geflogen. Also geil. Ich wusste nicht, ob es fliegt, ist wieder geflogen, hat funktioniert. Und am Sonntag haben wir ein Savage World Survival Science Fiction Ding gespielt. Es war also eine Anomalie, ich muss mal schauen, wie es heißt, genau, aber es war auch von dem Autor, der hat das geleitet, das war richtig cool, es hat auch Spaß gemacht, war allerdings ein bisschen, also man hat so viele Random Tables und so, hast halt gemerkt, war halt so ein Sandbox-Ding, war auch ein bisschen, was wir draus gemacht haben, war richtig, richtig gut. Bei dir so?
Geil. Voll gut, ja. Richtig, richtig cool. Gar nicht so viel. Also Mausritter hat super gut funktioniert, war richtig, richtig cool, hat sau viel Spaß gemacht. Man hat gemerkt, wir waren ein bisschen, die Leute hatten nicht so viel Erfahrung mit OSR, mit denen ich gespielt habe. Was per se nicht schlimm ist, aber die hatten auch nicht so ein Erzählspiel, also Erfahrung. Das heißt, das waren halt so, glaube ich, das hauptgespielte System war D&D 5e und DSA. Okay. Und die haben, ist ja auch okay. Und die haben da angefangen, aber weil ich das schon so gefällt habe. Und die haben da dann angefangen und es war halt viel Character Play an den falschen Stellen. Also so dieses, ich habe neulich im Podcast von den Gruftschrecken, hat der Moritz Mehl gesagt, wenn ich OSR leite, dann müssen halt alle immer viel Fragen stellen. Also so Leute, die irgendwie zwischendrin beschreiben wollen, wie ihr krummliger Zwerg jetzt in den Bart nuschelt und genau wie er jetzt seine Pfeife schnitzt, während er irgendwas macht. Die sind vielleicht ein bisschen enttäuscht. Und ich bin eigentlich mit einem sehr ähnlichen Ansatz daran, weil ich dachte, okay, OSR, die müssen, steht ja auch als Spielprinzip beim Mausritter auch mit drin.
Stellt viele Fragen, ne,
stell, die müssen viele Fragen stellen und machen. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen und gemacht und bla. Und dann waren da so zwei Spieler halt irgendwie dabei, die permanent die ganze Zeit genau das gemacht haben, was ich gerade eben beschrieben habe. Also nur so, ja, und ich gebe dem jetzt was zu essen und so Sachen gemacht hat. Ich will auf dieser Spinne reiten, war so der letzte Satz, den hier eine Maus gesagt hat. und ja, also so, und ich war so, ja, okay, ich habe es halt vorher auch schon erklärt, wie es ist. Aber insgesamt hat es allen mega viel Spaß ist gemacht. Cool. Ich habe es halt ein bisschen palpiger gemacht. Ich habe ein bisschen den Schaden gedrosselt an Teil. Also ich war sozusagen nicht pur neutral als Spielleiter, weil es halt eine Runde war, die sehr zusammengewürfelt war auf einem Treffen von unserem Rollenspielverein und da waren auch sehr junge Spielerinnen und Spieler dabei, die so das erste Mal was in der Art gespielt haben. Wer hätte ich da perfekt den neutralen Spieler dadurch gemacht, hätte gesagt, es tut mir leid, diese Spinne macht jetzt halt 3D10 Schaden. Was soll ich machen? Dann, es wäre blöd gewesen.
Man darf nicht vergessen, im Mausritter-Regelwerk, eine der ersten Hinweise, die man bekommt, ist auch so, machst du deinem eigenen Ding. Also mach's so, dass es für dich funktioniert. Und das ist eine Kunst, die man durchaus auch beherrschen kann, auf die man stolz sein kann, zu verstehen, ab welchem Punkt ist man so hart und manchmal ist man nicht so hart. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man trifft am Tisch, finde ich manchmal. Und aber manchmal muss man hart sein, manchmal nicht.
War mega cool. Ich habe was, ich werde dir nochmal berichten, wenn es dann da ist. Richtig cool, ich habe gestern auf Kickstarter ein Solo D&D-Modul, also D&D-5-Modul gebackt. Werde ich dir nochmal sagen, wenn ich es auswendig weiß. Ich habe es praktisch, das ist noch drei, wollte es dir zeigen, weil das noch 2 Tage läuft.
Oh, okay, das heißt, wenn ihr das hört, ist
dann
es schon
rum. Dann ist es schon rum, ja. Das ist eigentlich ganz cool, hört sich super cool an und die haben das praktisch so, ich habe es so gebackt, dass das praktisch auch sowohl als Abenteuer/Kampagnenmodul mit einer Gruppe spielen kannst, als auch mit
ist es vielleicht so, The Wolf of Langston, ja, 5e Murder Mystery Solo Adventure?
Ja.
Ich habe es einfach mal kurz gedummgoogelt und hat es gleich
getroffen. Hat geklappt, das ist es.
Das Ding. Okay, haben auch tatsächlich schon 58.000 Euro.
Von 5.000, die sie wollten.
5.000, genau. Dann 57 Stunden verbleiben, das sieht doch gut aus. Ich finde auch immer so Solo-Dinge, die kriege ich meistens dann auch mal gespielt.
Mhm. Genau.
Da bin ich 5e und Mystery. Ich schaue mir das mal an. Das
genau, da habe ich mal zugeschlagen, ja.
Ja, genau. Na, wird doch bestimmt dann irgendwann mal verfügbar sein, aber
Schön.
Cool. Ich will noch eine Sache sagen, bevor wir gleich ins Thema reingehen, was so eine Themenfolge wird. Ich habe ich richtig Bock drauf. Ich bin jetzt viel außerhalb und spiele viel außerhalb. Unter anderem auf Cons oder auf Hütten oder wenn ich irgendwie so Kurt bin, ja, oder bin irgendwo unterwegs und auf der Arbeit oder so. Ja, genau. Aber ich bin halt quasi nicht zu Hause und ich habe wie so ein kleines, mir so ein Reiseset gebaut. Und ich sage dir jetzt.
So cool. Nee, ich hab's gesehen, das ist richtig, mega cool.
Richtig strange, sowas zu machen, war voll das Projekt. Und es ist sehr persönlich, was man da reinmacht. Und ich habe mir ganz viele Videos angeguckt zu Leuten, die so ein D&D-Travel-Kit oder ihr minimalistisches D&D-Set, was sie mitnehmen, damit sie nach der Schule mit den Kids quasi im Waldkindergarten spielen können oder so. Und das sind irgendwie so 4 Würfel und Backgammon-Steine, die sie beschriften, so und so. Ne? Und ich habe halt mein ganzes Travel-Zeug irgendwie so zusammengepackt. Ich habe da eine Battlemap drin, ich habe ein paar Steine drin und so. Funktioniert auch alles, Karteikärtchen, Würfel, Tokens und so, ein paar Glitzersteine. Und Heavy Duty an diesem Wochenende jetzt auf der Hütte haben 2 Dinge gemacht, die ich in keinem anderen Set gesehen habe und zu dem ich euch gerne einladen will, das zu machen, falls das euer Ding ist. Ich habe da eine X-Karte drin und ich habe da eine Pausenkarte drin. Und allein diese Dinge auf den Tisch zu legen und zu sagen, dass es sie gibt, das wird immer so ein bisschen beäugt. So, okay, ja, braucht man das wirklich? Und sage ich mal, nee, Pausenkarten ist eher so, wenn du mal über Aspekte sprechen willst, die vielleicht konfliktbehaftet sind, bevor es zum Konflikt kommt, kann man dann mal Pause drücken, dann kann man drüber sprechen. Diese Pausenkarte hat das Wochenende um 30% besser gemacht. Und das ist wirklich, also ist eine Schätzung, aber so, es gab einfach Momente, wo man gemerkt hat, wir handeln jetzt entgegen von dem Plan, haben wir Pause gedrückt, sogar auch andere Spiele haben das auch immer wieder gemacht, haben Pause gedrückt und haben dann so gesagt, ey, wir würden jetzt, glaube ich, was anderes machen, als wir geplant haben. Ist es okay für dich, wenn wir deinen Plan torpedieren? Und
cool. Dann
hat der Spieler gesagt, nee, ich finde es blöd, wenn ihr meinen Plan torpediert. Ich will nicht, dass wir... Und dann war es so, okay, dann machen wir weiter deinen Plan.
Mega
und
cool.
Dadurch gab es gar keine Spannung und sowas. Und es war
mega cool,
einfach es war schön, wenn man während dem Spiel so ein bisschen aufeinander Acht gegeben hat und immer so einen Freiraum dafür hatte. Und einmal habe ich vergessen, die rauszulegen am nächsten Tag. Und dann waren die so, hey, wo sind denn die X und die Pausenkarte? Die liegen gar nicht auf dem Tisch. Und es hat wirklich so eine Entwicklung gegeben. Am Anfang war es so, ich weiß nicht, ob wir das brauchen, bis hin zu, leg die mal hin, damit wir die nicht vergessen und so. Und wir brauchen die eigentlich nicht. Wir können das auch einfach sagen oder anzeigen. Und die waren voll so, nee, leg dich hin. Dann. Oder ich hab auch gesagt, so, ja, wenn sie liegen, denkt man eher dran. Und es hat wirklich geholfen als Tool. Also geXt haben wir, glaube ich, gar nichts, aber diese Pausenkarte, die ist schön, um einfach zu sagen, man kann darüber sprechen, was man tut, damit man, oder ich habe einmal gefragt, so, hey, machen wir PvP beim Mausritter, weil ich so böse geworden bin, und dann meinte der eine, nee, er will kein PvP, er will gemeinsam Geschichten erzählen, da habe ich gesagt, okay, dann gebe ich dem Spielleiter jetzt meine Figur, dann greife ich euch nicht an, und sobald ich wieder normal bin, spiele ich die wieder, und so, und dann war das aber auch geklärt, es kam gar nicht zu Konfliktsituationen und so weiter, das war richtig cool, also Heavy Duty, Pausenkarte, X-Karte ins minimalistische Set, das bleibt da auch drin, ich glaube, ich werde viel wieder rauswerfen, ich habe ungefähr 1000 Würfel da drin, viel zu viel, aber die bleiben da drin,
geil,
die
richtig liebe gut.
ich auch ganz
arg, richtig,
ganz,
richtig cool.
ganz minimalistisches Tool, vielleicht zeige ich euch mal mein Reiseset, wenn ihr
das wäre ziemlich cool,
ich habe, Vielleicht mach ich mal was. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr. Ich meine, schreibt uns einfach mal was, ob ihr das sehen wollt.
Alright.
Lustigen Post. Okay, aber ich bin bereit.
Genau, jetzt soll es ja heute um Folgendes gehen. Und zwar geht es um Folgendes, dir habe ich es ja schon gesagt. In der letzten Folge habe ich gesagt, oh Mirko, ich habe so Bock auf D&D. Und ich bin direkt zur Tat geschritten und habe mehrere Leute aus dem Freundeskreis angehauen, von denen ich wusste, dass sie da ein grundlegendes Interesse haben, teilweise auch schon mal mit mir gespielt haben. Unter anderem haben, glaube fast alle, die da mitspielen, außer einer, auch schon mal das Abenteuer gespielt, dass du auf dem Dreier spielen wirst, für Monster of the Week, und die, also das Mystery. Und die, genau, und ich wusste, die haben da Bock, und dann habe ich gesagt, hey, ich habe Bock, Dungeons and Dragons, bla, dann hat der Freund von der einen auch noch gesagt, ja, die wollte er schon immer mal ausprobieren, so, da hätte er voll Bock drauf. Zack, hatte ich plötzlich eine Anfängerrunde mit 4 Spielern und Spielern.
Geht so schnell. So,
ging richtig rucki-zucki. So, und jetzt habe ich gesagt, ja, Leute, ich mache das auch für mich ein bisschen zur Anfängerrunde, nicht, dass ich das jetzt zwingend bräuchte, glaube ich, aber es zu nutzen, wenn es da ist, why the fuck not? Deswegen dachte ich, hey, ich habe jetzt bisher noch nie was richtig ganz Schlechtes über dieses, über die verlorenen Minen von Delver, also Lost Mines of von Delver gehört, dieses alte Basisset, oder es gibt es immer noch, glaube ich, unter dem Namen Basisset, das neue heißt dann Starter Kit oder so, oder Starter Set. Mit den Drachen, mit der Dracheninsel. Ich weiß es nicht, aber naja, ist ja auch egal. Aber im Basisset D&D, so heißt es, gibt es das. Es gibt es ebenfalls auch als PDF. Kleiner Tipp von mir an der Seite, wenn ihr euch bei Wizards of the Coast für den Newsletter anmeldet, kriegt ihr das Basisset als PDF umsonst.
Ich glaube, es heißt Starter-Set
auf
Deutsch. Ich glaube, das Basisset ist damit kompatibel und sowas. Das ist dieses Wording. Aber
nein, es ist schon das. Man kriegt dieses Basisset, kriegt man umsonst. Ich habe es mir extra als Basisset abgenommen. Nee, okay, es heißt Starter-Set. Scheiße.
Ja, ich habe nämlich auch gerade nochmal geschaut. Okay. Die Verwirrung ist normal. Wir reden über das Starter-Set. Das hat den grünen Drachen vorne drauf. Ist als erstes entschieden.
Genau.
Und das kriegt man auch aktuell umsonst. Das ist richtig
cool. Das kriegt man umsonst, wenn man sich beim Newsletter anmeldet. Das ist richtig cool. Da ist drin das Basis-Rulebook. Da sind halt keine Würfel dabei, die müsst ihr euch halt irgendwie so besorgen, wenn ihr, genau, aber die sollte der haben, glaube ich. Ja, genau. Da sind die Pre-Made Characters dabei und da ist auch das Abenteuer dabei, um das es ja heute so ein bisschen gehen soll, nämlich die verlorenen Minen von Delver. Ich habe jetzt bisher noch nie was ganz Schlechtes drüber gehört. Wir haben es in den letzten Episoden ja so semi für dich abgewandelt vorbereitet, auch schon den Start. Das hat mir so viel Bock gemacht, dass ich gesagt habe, nee, habe ich auch Bock drauf. Let's fucking go. Und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, eigentlich perfektes Szenario für mich, weil ich habe dich an meiner Seite, der das schon 100-mal gespielt hat und auch schon 1 bis 2 Mal komplett durchgeleitet hat und jahrelange die 5-Erfahrung hat. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen mir Tipps geben und wir gehen mal so ein bisschen zusammen durch. Ich kann ja mal kurz anfangen, für alle, die das nicht kennen oder vielleicht auch für die es kennen, das ist ganz interessant. Ich habe mir das ein bisschen runtergebrochen in Einzelbausteine, die ein bisschen gröber, ein bisschen genauer sind, aber an manchen Stellen auch gröber als diese nur Kapiteleinteilung, die machen. Die haben da die Kapiteleinteilung, ich sehe gerade, du hast uns ja auch schön rausgeschrieben nochmal, Goblin-Pfeile, dann geht's nach Phandalin in die Stadt, dann im Netz der schwarzen Spinne und dann Wave Echo Cave. Ich habe mir das so ein bisschen für mich rausgeschrieben nochmal. Und zwar, als erstes brauchen wir einen Hook. So, war zuallererst mal mein Start. Da würde ich mich tatsächlich bei dem, was du gemacht hast, würde diesen Basishook nehmen mit dem, hey, wir reiten schon mal vor, auch wenn ich das ein bisschen unsinnvoll finde, aber ich glaube, das ist für die Gruppe wirklich scheißegal. Und ja, genau, und die sollen da diesen Wagen und mit dem Goblin im Ambush und schießt mich tot. So, da müssen wir aber gleich nochmal drüber sprechen, über den Hook, weil da gibt's noch so, habe ich noch ein paar Fragen zu deinen letzten Sitzungen mit deiner Anfängerrunde und Anfängerinnenrunde. Genau, dann geht's ja praktisch in den allerersten Dungeon, in dieses Gregmore Hideout, da diese Goblin-Höhle halt, mit diesem, was ist das, ein Troll-Höhle? Nee, was ist das?
Ich weiß gar nicht, ob es heißt, aber ja, diese Goblin-Höhle mit der genau. Wasserfalle und den.
Genau, aber da ist ja auch so ein Viech, ein Boss, der ein bisschen größer ist, so ein Grottenschrat oder irgendwie sowas.
Der Bugbear, ja, genau, ja. Ach, der Grottenschrat heißt er im Deutschen, ja. Genau,
ist das ist
der
so, Grottenschrat. Heißt das so?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, ich habe mir gerade einfach ausgedacht, das würde so. Okay.
Ich glaube, ja.
Genau, dann geht es ja in die Stadt und dann kommen halt diese, da gibt es da überall so Sidequests, die man irgendwie machen kann, die da im Buch.
Nicht ganz, es gibt nochmal so ein Gating-Moment eigentlich, dass man in der Stadt nochmal was anderes zu tun hat, nämlich die gegen die Rotbrenner zu kämpfen.
Also genau, das ist Teil davon, aber es gibt diese Sidequests und parallel. Das
öffnet dann irgendwann mal die Sidequests.
Genau, ja. Parallel dazu gibt es da diese Rotbrenner, genau. Dann gibt es ja den Second Dungeon, eben dieses Rotbrenner-Hideout da, das ist ja praktisch auch ein Dungeon, den die da irgendwie mit reinpacken. Und dann gibt es, gucke ich gerade, und dann gibt es ja das Castle, also diese...
Genau, ja, ne? Das wollte ich auch nämlich sagen, das sind so die großen Punkte. Dann kommt dieses Castle.
Und dann gibt es eben diese Echo-Höhle.
Genau, parallel dazu laufen so ein paar Nebenquests, die kann man so ein bisschen schauen, ob man die machen will oder nicht, je nachdem, was für ein Thema oder man bespielen will. Da kann man auch ein bisschen Horror noch machen, da kann man ein bisschen Ermittlung noch machen, da kann man mehr auf die Figuren eingehen.
Genau, da gibt es diesen alten Eulenbrunnen, es gibt irgendwie diesen Donnerbaum mit einem Drachen und
das
so.
Das ist ein
ne?
Dorf tatsächlich, weil in dem Dorf, Drache drin ist, ja. Das ist auch sehr cool, weil da hat man mal einen Drachen.
Genau, habe ich nämlich auch Bock drauf. Und dann gibt es noch irgendwie was mit so einer Banshee oder sowas, ne?
Genau, bei der Banshee, das ist auch ein cooles Trope, finde ich. Da darf man eine Frage stellen, oder ich glaube drei Fragen oder sowas. Und das ist auch immer ganz cool. Ja, ich habe das eine Frage gestellt. Und dann.
Und Orks am Tor gibt es auch noch.
Genau, irgendwie an diesem Weg oder so, genau. Aber im Prinzip, also so ganz, ganz grob gesagt, hast du es schon richtig gesagt, erstmal Goblins, dann geht man hin, hat Banditen, dann hat man so ein bisschen Sidequests, dann geht es irgendwann zu diesem Cragmore Castle. Und von dort aus kommt man dann eigentlich in so einen großen End-Dungeon, den man dann crawlt und da findet man den Endgegner und diesen Brunnen. Das ist so der ungefähre Ablauf.
Okay. Genau, jetzt wäre so ein bisschen der Punkt, was davon macht man, was macht man nicht, was ändert man ab, was funktioniert nicht. So, Hook, wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen. Ich kann dir mal sagen, was ich mir gedacht habe, weil grundlegend bereite ich ja Sitzungen vor und keine Kampagnen. Also ich mache mir ja Gedanken über die nächste Sitzung und das ist vor allem jetzt die erste Sitzung. Wir haben erstmal Charaktere gebaut. Bruder, hat das lange gedauert. Aber also mit so Anfängerinnen und Anfängern. Es war lächerlich. Aber die hatten Bock drauf. Ich habe gesagt, hier sind vorgefertigte Charaktere. Bam. Und dann habe ich jetzt am Ende aber gesagt, hey, dann lasst uns doch aber diese Motivationen übernehmen. Und da haben wir schon geguckt, zu wem was passt, die pre-made Characters praktisch dabei
haben. Also die Bonds aus den Figuren, dass die irgendwie verbunden sind mit dem Gundren oder die persönlichen Ziele, dass sie quasi...
Die persönlichen Ziele. Würdest du auch die Bonds übernehmen?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also kurz um zu sagen, was das ist. Wenn man die pre-made Characters, die vorgefertigten Figuren benutzt, dann haben die so Bonds wie zum Beispiel der Kleriker, der ist verwandt mit Gundren. Also der ist irgendwie so ein Cousin von dem, mit diesem Zwergen, mit dem einen, der entführt wurde. Der hat natürlich eine ganz starke Verbindung zu dem Abenteuer, weil halt von dem jemand aus der Familie gekidnappt wurde und er will den halt finden. Das ist schon gut. So ein paar wollen Fendelin befreien und dadurch auch erretten. Die haben auch natürlich ein Ding, einer will einen Drachen töten außerhalb und so. Und diese Bonds, die gehen da so ein bisschen mit rein und die sind eigentlich alle gut, sowohl die Bonds als auch die persönlichen Ziele. Ich habe das Gefühl, dass wenn man die persönlichen Ziele nimmt, haben die Spieler so ein bisschen was sie erreichen wollen, wo man sagen kann, ich belohne dich dafür, wenn du das machst, und die haben einen eigenen Drive. Und die Bonds, die helfen ein bisschen beim Rollenspiel, dass die Figuren nicht ausarten, dass man nicht einen Dragonborn spielt, der niemanden mag und eigentlich, also weil Anfängerspieler haben oft das Problem, die finden kompetente Charaktere cool, ja, die nie freundlich zu irgendjemand sind und immer einen, ja, coolen Spruch machen. So, ja. Aber das ist oft im Rollenspiel überhaupt nicht das, ja, was funktioniert. Und deswegen ist es mit den Starterfiguren ganz gut anzufangen, weil die freundliche, sag ich mal, also was heißt freundlich, aber zumindest so, aber
die sind
keine offen, so konträren Figuren, also, sind.
Ich kann dir sagen, da sind wir tatsächlich ganz gut aufgestellt. Da werde ich, okay, cool, habe ich immer noch eine Frage. Ich habe zwar nur 3 Leute da zum Bauen und dann habe ich gesagt, gut, dann musst du einen Folgefertigten nehmen, fertig. Ja. Also der letzte Abfahrt. Und ist jetzt auch okay. Genau, wir haben tatsächlich einen Rogue, einen Paladin und eine Druidin. Und dann wird der, hat er jetzt gesagt, würde er den Kleriker nehmen. Meinst du, das ist survivalig, diese Gruppe?
Dass sie es übersteht?
Ja.
Ja, klar.
Wir haben halt keinen Fighter, aber der Paladin ist ja praktisch der Fighter.
Ja, ja, klar, alles gut, brauchst dir keine Sorgen.
Und ab Level 2 ist ja die Druidin dann auch der Tank.
Kommt drauf an, ob sie der Mond
wahrscheinlich schon.
Genau, also muss sie aber selbst entscheiden, worauf sie Lust hat. Manche wollen auch Circle of the Land und so, aber ja, ich glaube, das ist eine gute Gruppe,
okay,
das
cool
funktioniert, musst du dir keine Sorgen.
Genau, und es ist aber so, selbst der Rogue, der dann so, ich bin so ganz verschlagen und die fand das auch schon cool, die Spielerin, so, und dachte schon so, oh Gott, das wird ganz schön böse mit, also so, weil die Figur genau so, wie du gerade beschrieben hast, wird, und dann haben wir aber so die Personality-Trademarks und sowas ausgefüllt beim Charakterbau und dann meinte sie so, ah nee, das nehme ich dann, das ist cool, weil für meine Freunde würde ich alles tun und sowas. Das war dann die sind schon, die Gruppe passt schon so, wie es ist, das ist sehr nett. Und das Witzigste überhaupt ist, habe ich schon erzählt, es ist einfach die kleine Gruppe, weil er nimmt natürlich auch noch den Zwergenkleriker. Und wir haben einfach wir haben jetzt einfach 2 Zwerge, einen Halbling und einen Gnom. Niemand ist größer als mittelgroß. Es ist so geil.
Das ist lustig. Okay, aber ich glaube, so von der Gruppenzusammenstellung brauchst du dir keine Sorgen machen. Nee. Das geht auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du die persönlichen Ziele mit reinnimmst, haben die ein bisschen Feuer hinten dran und dann muss man am Anfang erstmal so ein bisschen reinkommen, auch gerade mit Leuten, die so spielen. Und da breche ich jetzt mal eine Lanze für das, was Fandelver macht und was ich auch so ein bisschen mir angeeignet habe. Und wenn du drüber nachdenkst, haben wir es auch bei den Nuadan so ein bisschen gemacht, habe ich ja auch schon so angeteasert. Am Anfang kämpft man gegen so kleine Wesen in der Höhle, gegen die man einfach so kämpfen kann, ohne sich zu viel Fragen zu stellen, um mal so Combat zu lernen. Später geht man ins Dorf zurück und da kämpft man dann gegen Banditen, die so ein bisschen ambig sind, wo man so überlegen kann, ob man die gefangen nimmt oder tötet, aber die müssen auch schon böse sein. Und danach öffnet sich eigentlich erst die Spielwelt und danach guckt man, wie die Gruppe so drauf ist. Und der Modus ist eigentlich sehr stark, weil man merkt, wollen die nur Hack and Slay, wollen die Brettspiel, wollen die mit Leuten reden, was für Ansätze haben die an Probleme. Und es ist so wie so eine Benchmark für die Gruppe.
Cool.
Also wenn du das leitest bei den Goblins, wirst du schon merken, wie die so ungefähr drauf sind, aber spätestens in der Stadt, wenn die dann mit den Leuten vor Ort sprechen, entblößt sich das Gesicht oder das der Spielmodus,
Gruppe,
den sie einschlagen. Wollen die überhaupt mit Leuten reden? Wollen die lieber ermitteln? Hassen die ermitteln? Wollen die direkt draufhauen? Machen die Characterplay, das im Weg steht von einer Überlegung überhaupt, ja? Sagt der eine so, ich bin ein Zwerg, ich gehe dahin, ich beleidige den jetzt. Das kommt dann raus. Und danach kannst du dich dann richten. Und das ist was Fandelver aus Versehen, glaube ich, vollkommen richtig macht. Und damit genau den Kern von D&D auch trifft.
Ja, okay, das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Gedankengang, der mir so beim Lesen nicht aufgefallen wäre. Interessant.
Du hast ja ein paar Mal gesagt, Fandelver kommt gut weg mit den Kritiken. Ich glaube, das Einzige, was wirklich kritisiert wird, ist der Name.
Ja.
Weil halt Fandelver und...
Das ist auch mega scheiße. Ich habe auch überlegt, ob ich den Namen einfach... Ich finde auch diese Meta-Story mit dieser Mine, auch die macht mich auch kaputt.
Ja,
die ist einfach völlig abgedroschen. Das klingt für mich, wie als wäre es so der zweite Dungeons and Dragons Film. Weißt du, die Originalfilme. Na gut.
Ich weiß nicht, ob ich die geschaut habe, wenn ich...
Oh, die sind ganz furchtbar. Okay.
Ja, glaube ich.
Okay, cool. Aber das heißt, also ich habe eine Gruppe, ich habe die haben Charaktere, die haben die persönlichen Motivationen, die kriegen sie jetzt dann noch und die vielleicht auch die Bonds, muss ich mal gucken, wenn es passt. Cool. Oder teilweise, wir haben ja einen Startcharakter, wir haben dann ja auch den Kleriker, der ist mit dem Zwerg verwandt dabei. Ist ja alles cool. Ja. So, jetzt wäre meine Frage folgendes. Und zwar, ich fange natürlich an, auch in der Taverne, um denen mal ein bisschen Zeit reinzugeben. Wir haben ja erst vor 2 Folgen erst drüber gesprochen, was muss eigentlich in der Anfängerrunde dabei sein. Check, genau. check.
Vielleicht ganz, ganz kurz zusammenfassen. Ja. Die starten in der Taverne außerhalb von Phandelver, ja. Die treffen die Auftraggeber, die reiten schon mal vor. Und dann quasi startet man nicht mit den Goblin Arrows auf dem Weg zu Phandelver, sondern man startet quasi einen Schritt davor, ja. Damit sie die Auftraggeber mal getroffen haben, aber sie haben schon angenommen und so weiter.
Genau.
Und dann ja. Geht's eigentlich genau. Erst los bei den
Pferden. Und jetzt ist die große Frage, Mirko, mache ich 2 Auftraggeber, den Zwerg und den blond gelockten Ritter?
Ja.
Oder mache ich auch noch den schwarzen Molch?
Den schwarzen Molch hinzu. Also ich glaube...
Also Mirko hatte noch eine dritte Person hinzu für sein.
Ja, vielleicht,
war ja aber als One-Shot gedacht.
Genau, vielleicht um das kurz auszuführen. Es gibt so einen Bösewicht, der heißt die Schwarze Spinne. Und es gibt Spielleiter, die sagen, der hat nicht genug Screentime, um wichtig zu werden. Und deswegen bringen die den früh schon rein als Verbündeten. Mhm. Und der sie dann später verrät dann, oder halt mit ihnen reden können. Und der entpuppt sich dann später als Bösewicht. Und der hat ja eigentlich so unterwandert und so. Deswegen, als das als One-Shot gedacht, habe ich den halt gleich mitgeschickt
ja.
Und habe halt geschaut, wen finden sie am coolsten und den fanden sie dann noch tatsächlich.
Würdest du das auch so machen?
Wenn du es als Kampagne auslegst, würde ich sagen.
Also so Mini-Kampagne halt, ne?
Genau, wieder, genau, also, ja. Du wirst ja schon ordentlich spielen, sag ich mal. Du wirst schon diese Punkte abmachen. Du wirst schon
ja,
die
nicht, also Story ich, spielen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir bei meinem Punkt 3, also in der Stadt mit den Sidequests, dass ich da ein bisschen einsparen werde.
Machen alle, genau, ja. Richtig, genau.
Also, ja, aber Mitte. Also ich habe jetzt schon mal gedacht, so, dass wir so mal so 4 Sitzungen oder sowas spielen, vielleicht.
Okay, 4 Sitzungen.
Oder 5 oder
bist
so.
Du mindestens mal so in Phandelver unterwegs, sag ich mal, weil der Dungeon Crawl braucht eine Weile.
Der erste. Und so.
Nee, alle zusammen brauchen eine Weile.
Weil es so.
Echt viele Dungeons sind.
Ja,
ich kann die ja enorm, also wenn ich das spiele, mache ich die Dungeon immer etwas kürzer.
Ja, also da sage ich dir gleich was dazu, aber nochmal zu meinem Zeitplan sozusagen. Also genau, mein Zeitplan also. Ist in der 2. Sitzung in Phandelver zu sein.
Ja, das ist realistisch.
Das ist auch realistisch, weil
wenn
ich
du auf die Tube drückst.
Genau,
ich wenn cutte. Ihr jetzt dieses, wenn ihr jetzt dieses Ding in der Hand habt und spielt es regulär durch, kann es durchaus sein, dass ihr erst in Sitzung 3 in Phandelver
seid. Ja, nee, das mache ich
vollkommen in Ordnung. Habe ich auch schon erlebt, macht auch Spaß. Kann auch pacing-technisch noch vollkommen in Ordnung sein, einfach weil es viel Content ist. Wenn ihr auch viel spielen wollt, ist es in Ordnung. Aber ich persönlich mache es genau wie du. Ich mache die Dungeons relativ kurz. Ich mache weniger Räume. Ich mache es mehr on point und ich versuche, schneller durch die Story durchzukommen, weil ich den Dungeon Crawl, ich mag den zwar, aber ich habe gemerkt, dass es manchmal so ein bisschen im Wege steht. Aber
meinst du, ich brauche wirklich will. So lang für diesen ersten Dungeon, dieses
wenn Hideout? Willst du den komplett spielen?
Ich habe es mir überlegt, ja.
Ich glaube nicht, dass du den in einer Nacht durchbekommst. Ich fände es richtig geil. Ich glaube, du kannst es schon schaffen.
Warum? Aber, warum meinst du nicht?
Ich glaube, es sind ein bisschen zu viele Räume, plus die Goblin Arrows, plus die Erkundung, plus Ranschleichen, dann hast du 2-mal die Falle.
Ja gut, die Falle mache ich nicht 2-mal. Die mache ich 1-mal, fertig.
Genau, aber ich find's okay, wenn sie 2-mal kommt, aber ja. Das ist das, was ich meine. So, je nachdem, wie du es halt spielst, wenn du so ordentlich alles spielst, kannst du. Nee, schon
und dann gucke ich auch mal, dann ist vielleicht in dem einen Raum auch mal niemand drin. Weißt du? Also.
Genau, also ich weiß das, was ich da brauche. Ich brauche einen Endgegner, ich brauche diese Wölfe und vielleicht diese Falle. Aber es ist auch okay, das einfach mal komplett zu spielen. Ich würde dir aber raten, es kürzer zu machen und auf dein Gefühl, dein Bauchgefühl zu hören, wie die Gruppe sich gerade so behält.
Genau.
Und
ich glaub,
das kannst du, weil du PBTA gespielt hast, glaube ich, sehr gut. Verstehst du ganz gut, was für Moves du da bringen kannst. Und dann gehst du einfach ganz PBTA-mäßig mit diesem Dungeon um. Also ich würde dann
vielleicht,
so gucken, ja. Dass ich Soft-Moves mache, wenn sie Fehler machen und dann in die Räume entsprechend die Leute packe, die ich dort haben will.
Ja,
dann einmal das die Falle klar. Und dann bist du eigentlich schon fast durch.
Ja, zum Beispiel werde ich zum Beispiel auch nicht diesen, das ist auch sowas, habe ich auch nicht gecheckt. Du kommst in den ersten Raum rechts und dann ist da einfach so ein kleiner Aufgang, den man hochklettern kann und dann ist man direkt beim Endgegner.
Ja.
What the fuck? Was soll denn das?
Ich glaube, den kannst du finden und dadurch abkürzen, ja. Aber du musst halt so durchklettern, vielleicht um zu spähen oder sowas.
Mega Kacke, den gibt's bei mir nicht. Also, naja, ja,
du musst ihn nicht benutzen, darfst aber nicht vergessen, mit je mehr Preconceptions du reingehst, desto weniger kannst du davon beeindruckt werden. Also zum Beispiel, ich mache mal eine kurze Analogie.
Ja.
Wenn du zum Beispiel eine Deckliste spielen würdest bei Magic the Gathering, gehst die Karten durch und sagst, die Karte finde ich mega schlecht, die packe ich da nicht rein. Vielleicht gibt es Synergien dieser Karte, die du nicht vorhersehen
kannst. Ja, das ist natürlich
Und je mehr du rauskürzt, desto weniger kannst du davon quasi fasziniert sein, was passiert, wenn du einen kleinen Durchgang machst, durch den man vielleicht nur als einzelne Person durch kann und dann vielleicht jemand sagt, ich bin besonders klein und ich bin ein Dieb, ich schleiche da jetzt vor oder so. Ich sag nicht, dass das passiert, ich sage auch nicht, dass das cool ist.
Ja, okay, vielleicht.
Aber je mehr du veränderst, desto weniger kannst du gelullt werden von dem, was...
Also, pass auf, kurz zum Zeitplan. Also meine Idee ist folgende, meine Idee ist tatsächlich, dass wir, meine Idee war jetzt mal so, ich probiere es mal, das in der ersten Sitzung fertig zu machen. Wenn es nicht klappt, dann machen wir halt sozusagen Cliffhanger vorm finalen Kampf und dann haben wir auch direkt einen starken Start und dann steigen wir einfach ein wieder bei Dingen. Also
genau, es soll nicht schlimm, wenn du zwischendrin cuttest. Genau. Ja, aber sag mal deinen Zeitplan ungefähr, was du so gedacht hast oder was du gern hättest.
Wie meinst du?
Quasi von den Sessions danach, dass du gemeint so 4, 5 Sessions.
Ach so, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird sich jetzt auch erstmal eingrooven. Ich muss, glaube ich, erstmal die erste Sitzung mal bespielen und mal gucken, wie es so ist und ob es allen richtig Spaß macht und ob die, also am Charakterbau waren die richtig on fire. Da hat man richtig gemerkt, dieser so ein bisschen der Bribe ist schon da. Genau, aber so, das wäre so der Punkt. Aber das heißt, ich würde mir mal Gedanken machen, okay, dieser Dungeon, wie können wir das jetzt am Anfang cool machen? Und dann wäre halt sozusagen die Frage, naja, was macht man dann danach? Also was ist so ein bisschen der grobe Punkt? Ich habe jetzt gerade schon gesagt, bei diesen Sidequests würde ich ein bisschen einsparen. Ich finde die aber alle ziemlich cool.
Ne, das ist genau, so. ich kann mal kurz eine Lanze brechen für die Banshee. Ich finde es gut, ein Monster zu treffen, gegen das man nicht kämpfen soll, sondern mit dem man reden soll.
Ja.
Und die ist halt auch ziemlich gruselig da in diesem See. Und auch so die Idee, man darf eine Frage stellen, ist eigentlich auch sehr stark, weil es auch so ein bisschen Mystery ist. Was ist diese Mine? Wo ist diese Mine?
Mhm.
Ist ganz cool. Oder wo ist Gundren, könnte man da auch fragen. Und je mehr die Spieler mit der Story interagieren, desto eher können sie da auch Corners cutten und Dinge herausfinden. Finde ich immer sehr, sehr gut sowas.
Finde ich auch cool. Das kann man auch ziemlich schnell machen.
Genau, auf jeden Fall.
Die gehen da hin und dann wird es gruselig und es wird beschrieben und dann kommt die und dann kannst du Fragen stellen. Da muss ich ja kein Dungeon machen raus, weißt du?
Ich gebe dir mal noch eins mit, also eine mechanische Sache. Start mit HP Level 3, mache ich auch immer. Wenn du Charakter machst, gib denen die HP von Level 3. Und bis sie Level 3 werden, geht die HP nicht mehr hoch.
Okay.
Ab Level 4 bekommen sie dann die HP hoch. Das heißt, gibt es denen halt am Anfang mehr Hitpoints. Das ist wie, als würden sie mit Level 3 sterben. Weil Level 1-Figuren sind sehr leicht zu töten. Also wenn ein Goblin crittet, kann es sein, dass du direkt stirbst auf Level 1.
Ja.
Das ist richtig blöd. Das willst du halt nicht.
Ja.
Das wird dem auch nicht gerecht, diesem Tutorial-Modus. Und das ist eine Sache, die muss man ein bisschen ausgleichen, weil nämlich D&D 5 ist relativ tödlich auf dem ersten Level und danach immer weniger tödlich. Selbst im High-Level-Bereich bist du es nicht mehr so tödlich. Und wenn du den Teil ausgleichst, ist es deutlich besser. Also wenn du gib den HP Level 3, bis Level 3 und ab Level 4 gibst du ihnen dann wieder normales HP. Ich glaube, ich würde auch den Level-Up nach den Goblin-Arrows dann machen.
Ja, ja, ja.
Wenn das passt, gibst du ihnen Level 2, das ist auch noch nicht so viel. Und nach den Banditen würde ich Level 3 geben.
Du meinst nach dem Dungeon
Level 2? Genau, nach dem ersten Goblin-Dungeon würde ich das geben.
Okay, kurz zurück zur Frage nochmal, außer ich schneide dir jetzt voll den Weg.
Ich wollte es nur
schwarze
kurz mit
Spinne mit rein am Anfang, ja oder nein? Das heißt, haben wir nämlich noch nicht beantwortet. Oder der schwarze
Molch. Soll ich dir die Cop-Out-Antwort geben?
Die das was? Ist
eine philosophische Frage.
Eine philosophische Frage, okay, ja gut.
Ich glaube, ich würde sie nicht von Anfang an mit reinnehmen. Ich glaube, ich würde sie ab Fendelin mit reinbringen, weil es zu viel ist, am Anfang einen Gefolgsmann dabei zu haben. Ich glaube, ich würde sagen, dass der...
ich würde niemals einen scheiß NPC-Gefolgsmann damit reinpacken. Never fucking ever.
Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ich würde es so machen, dass der quasi in Fendelin dazukommt und quasi auf der Seite der Guten arbeitet und die irgendwann mal verrät. Man kann es durchaus so machen, dass man NPCs mit reinnimmt.
Ja, das
oftmals wird Sildar dann so mitgeschickt. Musst du nicht machen. Habe ich schon gemacht. War bis jetzt immer cool. Wichtig ist nur, wenn man den mit reinbringt, der darf halt kein Spotlight mitnehmen, der darf keine Entscheidungen treffen, der muss die anderen scheinen.
Der kämpft auch nicht, oder?
Genau, der kann kämpfen und sowas, ist auch vom Abenteuer auch vorgesehen, dass der auch mitkommen kann und so. Aber ich finde es besser, wenn er in der Stadt bleibt und aufpasst und die Spieler quasi die Helden sind und der sich um andere Dinge kümmert, zum Beispiel mit dem Bürgermeister Leute zu rekrutieren oder sowas, ne? Dann bleibt er ein bisschen mehr im Hintergrund. Aber wenn ihr zum Beispiel nur 3 Spiele habt, ist okay, Syl damit laufen zu lassen, dass er auch ein bisschen mitkämpft oder so, aber halt lasst den nicht den letzten Schlag machen, wenn es nicht sein muss, lasst den keine Entscheidungen treffen, wenn es nicht sein muss und so weiter. Brauche ich dir nicht sagen, weißt du, ich sag's nur mal ganz
klar. Ja, klar.
Aber die schwarze Spinne kann auf jeden Fall so jemand sein. Es kann ein Informant sein in Phandalin, der aber nicht die schwarze Spinne
hat. Aber könnte ich den, halt du anders. Hast den, Mirko, du hast den, du hast 3 Auftraggeber gemacht einfach.
Genau, ich habe es so gemacht, dass dieser Typ quasi
von Anfang an dabei
ist und, dann hast und du potenziell den ja mit auch an die Stelle von jemandem gehen kann. Genau. Also hätten die jemand anderen mehr gemocht, dann hätte der die verraten, aber die fanden den ja total cool. Und bei mir, ich hätte quasi, weil ich es schon so oft gespielt habe, einfach Syl dann durch diesen NPC ersetzt, der quasi eigentlich der wahre Bösewicht der Kampagne ist. Und das kann man so machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz netter Twist, dass man das so ein bisschen, die NPCs tauscht, wenn man es öfter spielt. Ja. Wäre auch für mich, glaube ich, interessant gewesen. Ja. Aber ich stehe zu meinem Wort, den sie am meisten mögen, den habe ich zum Bösewicht gemacht. Den haben sie auch gekillt.
Aber meinst
du nicht, das kannst du schon ausprobieren, aber du entfernst dich halt dadurch von der geschriebenen Kampagne. Und ich weiß halt nicht, ob ich dadurch die Kampagne so editiere für dich, dass sie dir dann weniger Spaß macht. Weil ich halt...
Wieso?
Weil die Kampagne ja, du sagst ja, die ist relativ gut beschrieben und die ist ja auch vorgearbeitet. Ja. Ich weiß nicht, ob du Syl da einfach durch jemand anders ersetzt
kannst. Nee, das meine ich nicht. Aber ich könnte ja den schwarzen Spinnentyp schon dahin setzen. Als Auftraggeber und dann ist der halt auch verschwunden. Dann suchen sie beide.
Genau, ist das ist nicht ganz geil? Cool. Das ist ganz cool.
Und dann finden sie ihn und können ihn befreien und so.
Der kommt auch später vor, also die finden später dann so einen Brief und der ist signiert mit mit so einer schwarzen Spinne, weil derjenige, der diese Rotbrenner hat in dem Dorf, wo die hinkommen, der arbeitet für die schwarze Spinne. Und es wäre natürlich cool, wenn sie den treffen.
Glasstab.
Und dann der Glasstab, oh, genau. Aber du hast hier gemerkt, wie er heißt.
Ja, aber es ist so
wack. Du weißt, wie er heißt. Ja, es ist halt der Wack, aber du weißt, wie er heißt.
Ja.
Der gute alte Glasstab, genau, der arbeitet ja für die schwarze Spinne. Und das ist natürlich cool, wenn die den vorher einmal getroffen haben. Also wenn du es schaffst, dass der so mit dabei ist und die auch glauben, der ist mit gekidnappt worden und da würde ich ihn auch vielleicht nicht unbedingt die schwarze Spinne nennen.
Nein, natürlich, absichtlich nicht. Hast du gesagt, das ist der schwarze Molch?
Ja, weil ich ja wusste, dass wir wahrscheinlich gar nicht so lange spielen
und ich den
ja
eh so durchtauche. Ja, okay, also das heißt, aber gut, ich gebe ihm natürlich einen anderen Namen und ich mache den auch nett.
Genau, ein bisschen shady und nett.
Ja.
Und kannst ja vielleicht auch nochmal so das Symbol der schwarzen Spinne oder sowas mit dazu machen, aber halt nicht, dass er so genannt wird und dann, wenn sie später das Symbol der schwarzen Spinne im Red Brand Hideout finden, im Rotbrenner Versteck, dann ist natürlich noch cooler, wenn sie den schon mal gesehen haben, mit dem interagiert haben. Und was auch cool ist, was du machen kannst, wirklich richtig eine lustige Idee, habe ich auch schon mal gehört, dass der denen einen Trank gibt. Und quasi, wenn die noch glauben, er ist positiv, ist es ein Heiltrank. Und später, wenn es quasi klar ist, also wenn es ambig ist, ich finde das Wort irgendwie lustig, also wenn sie nicht wissen, ob er gut oder böse ist, und nur so mutmaßen, switcht der und wird ein Potion of Poison, der 1d4 Schaden macht. Und dann ist halt so, oh nein, weißt du, was ich meine? Dann ist es so
geil,
quasi eine Waffe, die gegen sie verwendet wird. Also am Anfang ist halt ein Heiltrank und später ist es quasi so ein Fake Heiltrank, der ihnen auch noch Schaden macht. Das kann man dann da benutzen. Ja. Aber das fände ich, glaube ich, auch ganz lustig. Das sorgt nämlich dafür, dass sie die schwarze Spinne schon einmal getroffen haben. Das sorgt dafür, dass sie sie nicht mögen, weil er nämlich auch noch versucht hat, sie zu töten oder zu vergiften, diesen blöden Heiltrank und sowas. Und dann haben sie einen emotionalen Bezug dazu, wenn sie den Brief bei den Rotbrennern finden und jagen die dann auch ganz anders.
Aber ich könnte dann doch am Anfang den auftreten lassen.
Ja.
Als Auftraggeber auch? Ergibt es Syl oder bricht es die Kampagne?
Ja, nee, sag mal, ja. Bis jetzt alles gut.
Und dann sitzt er da mit dabei und dann sagt er, ist er auch mit vorgeritten?
Sozusagen. Ja, ich habe das so gemacht, ich glaube, es geht gut.
Nee, aber das könnte man theoretisch machen. Und dann sagt halt dieser eine Typ auch, ich soll euch von Lutgrin, so heißt er,
Lutgrin.
Soll ich euch auch noch diesen Trank geben? Falls ihr auf Schwierigkeiten treffen werdet.
Ich würde sogar so machen, dass der Lutgrin am Anfang mit in der Taverne ist. Der wurde auch gekidnappt, in Anführungszeichen.
Ja, sag ich ja. Klar, das ist ja das, was ich meine.
Aber Lutgrin geht so persönlich zu denen hin und sagt so, ich weiß, wie tödlich das ist, unterwegs zu sein. Hier ist ein Heiltrank für euch. Die anderen, die sind richtig geizig und die wollen euch auch nicht mehr geben. Ein Heiltrank kostet 50 Gold, wahrscheinlich mehr, als ihr für diesen Auftrag bekommen werdet. Ich gebe euch jetzt mal einen Heiltrank. Und dann ist der gleich so, cooler Typ, danke.
Ja.
Der ist richtig nice, cooler Typ.
Ja. Und, hey, und du, was hast du vorhin gesagt? Du würdest dem auch so ein, ich würde ihm vielleicht so einen Anstecker, so einen Spinnenanstecker geben oder so.
Ja, genau. Das oder
irgendwie witzig.
Ja, das finde ich, glaube ich, ganz cool, oder dass seine Rüstung so ein bisschen aussieht wie so eine Spinnenoptik oder so. Dass
irgendwas.
Dass er so ein Abzeichen von der Spinne hat oder so. Oder auf seinem
auf Dolch. Schild, ist, auf dem Schild oder so. Wenn er,
ja, genau, je nachdem, was halt für ein Typ ist.
Ja, müsste man sich halt überlegen. Genau, ja.
Weil man, also in dieser Kampagne ist er ja quasi der Endgegner. Und es ist cool, wenn du den Endgegner vorher einmal triffst.
Finde ich auch. Finde ich cool, ja.
Genau, und der wartet quasi in der Wellenechokammer. Und die sind immer hinter ihm. Die versuchen immer, ihm zuvorzukommen. Aber
genau,
sie sind immer auf den Spuren von dieser.
Okay, also das heißt, ich müsste, das meinte ich, perfekt. Das heißt, ich würde das schon von Anfang an jetzt so framen, dass es dann auch Sinn ergibt. Das heißt, ich würde irgendwie sagen, die treffen die in der können die in der Taverne treffen und dann, je nachdem, wie das Gespräch verläuft, könnten die da schon rausfinden oder sage ich denen dann irgendwie, dass die, kann er ja dann erzählen, ah, er ist jetzt erst seit kurzem dabei in dieser Unternehmung und so weiter, ne? Und der sture Zwerg wollte noch nicht damit rausrücken. Aber jetzt ist es soweit und jetzt gehen sie zur verlorenen Mine.
Oder genau, ich glaube, es ist so, dass
das ist cool, das vorher schon mal zu.
Ja, Gundren hat diese Karte.
Ja, ja.
Aber ich glaube, die wollen damit nicht so wirklich rausrücken und er kann ja schon mal so anteasern, so, ja, der Zwerg, der will irgendwie was raussuchen oder so.
Weil er sucht was, aber ich.
Genau, ja, sucht was und wir schauen mal, was es ist und so. Aber ich glaube, der hat ein Geheimnis oder so. Und die Spieler sind dann auch ganz wild darauf, diese Mine zu finden und jede Gruppe, die ich bis jetzt hatte, hat immer versucht rauszufinden, wo diese Mine ist.
Aber hast du das schon bei Goblin Arrows auch schon angeteasert oder erst danach?
Oftmals erzählt es Silda dann danach.
Danach, dass ne? Halt das wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen.
Und die haben dann, die glauben dann immer, alles, was aussieht wie eine Mine, muss diese Mine sein.
Ja, ja, klar, natürlich.
Also jeder kleine Gang in den Dungeon, der so ein bisschen dreckiger wird, ist so, vielleicht ist das die Mine. Nein, es ist nicht die Mine, aber so.
Und okay,
das ist ein relativ guter Hook, dass man diese Mine sucht. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Und der könnte das schon anteasern, dass der
das Zwerg cool. Das wäre cool, das gefällt mir. Das ist auch ein starker Start da mit dem Dude. Und dann gibt er den Heiltrank und so. Das ist cool.
Heiltränke sind auch immer gut, um den Spielern zu geben. Am Anfang helfen die auch wirklich, falls jemand mal down geht.
Ja,
so.
Ja, das ist cool.
Und dann
ist cool.
Hast du immer so eine Möglichkeit. Auch eine coole Sache. Wenn du den Spielern Loot geben willst, gib ihnen so Dinge, die sie verbrauchen können, die aber relativ stark sind. Das quasi, wenn du dich mal vergreifst, Schriftrolle des Feuerballs, ultra stark, eigentlich viel zu stark.
Ja.
Aber wenn du dich mal vergreifst im Challenge-Rating und du merkst, es wird gerade eng für die, können sie halt jederzeit diesen Not ausdrücken und dann können sie quasi dem Kampf entfliehen und sie haben es jetzt nicht für immer, sondern sie haben es halt nur einmal. Und ein Heiltrank erfüllt einen ähnlichen Zweck.
Ja,
wenn es halt wirklich eng wird, können sie den Heiltrank benutzen und so weiter. Und
ich habe auch schon überlegt, gibt es Sinn, da magische Gegenstände schon in dem ersten Ding zu geben irgendwie?
Ich habe einen gegeben, der Goblin-Höhle. Und den gebe ich gerne. Und zwar ist es ein Helm, bei dem die Augen rot leuchten, wenn man den aufsetzt.
Nur das?
Ja, das ist das alles. Ja. Das ist sehr, sehr, das ist ein bisschen spooky, wenn man den findet, weil es nur so ein Helm ist, aufgemalt. Aber Spieler finden das cool. Und das reicht
auch. Ich finde es cooler, wenn der was macht auch.
Ja, aber das ist die Frage, wie du deine Spieler gewinnst dafür, für das Item. Wenn du sagst, es ist ein magischer Helm offensichtlich und wenn man den aufsetzt, dann leuchten, das ist ein cooler Helm und die Augen leuchten rot. Und manche Spieler sind Feuer und Flamme für sowas. Ich habe mal auch ein guter Umhang Magic Item. Als Bonusaktion kannst du den im Wind flattern lassen, auch wenn kein Wind da ist.
Das ist ein Arschloch.
Großartiges Item, das ist richtig cool. Da stehen die immer so da und beschreiben, wie der Umhang so vom Wind getragen wird, als wäre ein majestätischer Wind in seinen Haaren. Das ist richtig, richtig cool, ein gutes Item. Ja, okay, Spaß beiseite. Ich gebe die Items wirklich gerne raus, weil die Spieler in die Immersion reinholen, ohne sie enorm zu pushen. Aber halt gleichzeitig, sie können sich dadurch ihre Figur ganz gut vorstellen. Ich finde, Heiltränke sind gute Magic-Items. Scrolls für Zaubersprüche, die sie eh schon kennen oder erweitern können für Magier, sind gute Magic-Items. Und dann schaue ich immer ein bisschen, wer ist denn in meiner Gruppe? Du hast zum Beispiel einen Rogue.
Ja.
Ein Dolch plus eins, super Magic-Item.
Sowas meine ich einfach, genau.
Genau. Was hast du noch, einen Druiden?
Ja.
Braucht keine Magic-Items, viel zu stark. Aber eine Schriftrolle.
Paladin habe ich noch.
Ein Stein, den man benutzen kann, um so diese Good Berries zu zaubern einmal. Ein Paladin. Später bei den Red Brands im Hideout findet man ein Langschwert plus eins. Das hat eine eigene Geschichte, ein eigenes Artwork.
Das ist im Abenteuer drin.
Im Dreck, das ist im Abenteuer drin. Und es ist immer cool, wenn die Spieler das finden, weil es einen Namen hat und eine eigene Geschichte, ja, aber cool. Es ist ein Langschwert plus eins, nichts mehr. Richtig, aber richtig cooles Ding, sieht geil. Richtig geil aus, aber Langschwert plus eins.
Ja, das ist perfekt für
die immer, den. Immer besser als jedes andere Schwert, was sie finden, egal wie gut es ist. Das ist richtig gut, das würde ich dem Paladin geben. Was hast du noch, einen Kleriker?
Ja, ich kann Kleriker. Ja auch gucken, dann mache ich es vielleicht, muss ich mal gucken, ja. Der benutzt, glaube ich, eine Axt oder so, weil er das cooler findet, aber ist ja scheißegal.
Genau, da kannst du auch mal ein bisschen dich
inspirieren. Klerikerweise nicht, den kenne ich noch gar nicht. Da gucke ich mal, da gucke ich mal. Okay, cool.
Aber für Spell-User sind so Scrolls immer ganz cool, weil die dann andere Spells kennenlernen oder so. Kannst du
cool, ja, cool. Forschen. Okay. Gibt es denn noch was dir noch irgendwie auf der Seele brennt? Bezüglich dieses Abenteuers? Also,
ich glaube, es gibt so ein paar Checkmarks, dass Fandiver sehr gut macht. Mhm. Und wenn man wenn man zu diesen Stärken hinspielt, ist es eine bessere Kampagne, als wenn man zu den Schwächen hinspielt.
Okay, das ist total interessant. So was meine
Schwächen. Ich glaube, die Stärke ist ich habe ja schon gesagt, Goblins, Banditen ist eine sehr gute Abfolge. Dann so eine Ambiguität drin zu haben in der Moralität, das habe ich auch schon gesagt. Ich finde, es muss ein Drache rein und der Drache muss wichtig sein. Wenn die Spieler nicht nach Thundertree gehen, zu dieser Stadt, Donnerbaum oder so, wie es heißt, um quasi, das sind irgendwie so Zombies und bla, das ist eine Geschichte und das und
Drachen. Was macht man da? Tötet man da den Drachen so weiter? Ich habe es noch nicht.
Ich glaube, man redet, man kann auch mit dem reden, man kann auch gegen den kämpfen, aber ich finde, in jedem D&D-Abenteuer muss man einmal gegen den Drachen gekämpft haben.
Ja.
Wenn die dort nicht hingehen, kommt der Drache zu ihnen irgendwann mal, die sind so auf dem Weg, dann hören sie Flügelschläge und dann gibt es einen Kampf gegen den Drachen.
Ja.
Also man muss einmal gegen Drachen gekämpft haben. Das ist wichtig.
Sehe ich auch so, ja.
Ich finde, es gehört dazu. Und zwar, je früher, desto besser. Vielleicht nicht auf Level 1, nicht auf Level 2, aber so ab 4, 5.
Ja.
Ich finde, bei 5 ist ein Drachenkampf sehr cool, weil da ein Power Spike ist. Und dann nimmst du einen jungen grünen Drachen, die kämpfen einfach gegen den oder so. Das passt dann schon.
Cool.
So, der greift dir dann einfach an, gibt dem einen Namen oder so, schaut jetzt bei Donnerbaum an. Und dann, den würde ich auf jeden Fall mit reinbringen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, dir die Sidequests anzuschauen, wo die in Phandalin veranlagt sind.
Ja.
Und ein bisschen auch mit der Karte von Phandalin zu spielen. Also druck die ruhig aus, zeig dir den Spielern und sag denen, ihr könnt hier hingehen und sowas. Dann fühlt sich die Stadt auch echt an. Und bei den Banditen, und das ist was das ganze Abenteuer eigentlich macht, präsentiert das nur ein Problem. Also quasi nur eine Situation und die Spieler können die Lösung dazu bringen. Ich habe diese selbe Situation in unterschiedlichen Gruppen ganz unterschiedlich gelöst. Und zwar sind die Banditen manchmal nämlich trinken in so einer Gaststätte, manchmal laufen die zu zweit durch und treiben Schutzgeld an, manchmal schlafen die dann tagsüber in ihrem Dungeon und sowas, das ist alles dort beschrieben. Und dadurch, dass du diese Situation kennst, wie das vorherrscht, kannst du es den Spielern sagen und die können kreativ darauf einwirken, wie sie das lösen. Und ich glaube, das ist eine Stärke von den verlorenen Minen von Phandelver, dass man eben immer nur Situationen hat und den Spielern sagt, hey, wie löst ihr das?
Ja, perfekt.
Da ist ein Dungeon mit einer Falle aus Wasser und ihr seht das. Wie löst ihr das, dass ihr da trotzdem noch reinkommt? Oder da ist so ein ganz kleiner Gang und der führt da nach oben, da passt aber nur einer durch. Gut, schlechtes Beispiel, ja, weil es vielleicht auch wirklich einfach nur Quark ist. Aber es ist interessant, mal zu gucken, was die Spieler damit machen.
Ja.
Und so, ich glaube tatsächlich, das ist was, wo die ihren Müll runterwerfen, diese Goblins. Also ich glaube, das ist ja direkt verbunden mit diesen Wölfen. Ich glaube,
die
Knochen runter und sowas. Und dann zu gucken, ey, da wirft gerade jemand einen Knochen runter und du siehst, da oben ist irgendwie so ein Typ. Ein Goblin oder so, der beachtet dich nicht. Und da sind Wölfe angeleint. Wie geht man mit angeleinten Wölfen?
Ja, genau, das finde ich schon cool. Da habe ich auch Bock drauf. Ja, das macht es cool. Und ich glaube, das ist dieses Probleme, keine Abenteuer. Das ist tatsächlich was ich mir jetzt auch, was ich auch Bock habe. Ich meine, das ist auch, wie ich halt auch gerne leite und wie es cool aussieht.
Das hat manchmal ein Pacing-Problem, muss ich auch dazu sagen. Weil die Spieler müssen ja zu einer Lösung kommen. Aber wenn es zu lange dauert, kann man entweder eine Lösung anbieten, das Gespräch moderieren oder das Problem zu den Spielern kommen lassen. Und das kannst du. Du bist so ein PBTA-Spieler. Das wird etwas sein, was dir liegt, wenn du es merkst. Lass dich da ruhig ein bisschen drauf ein. Lest dich auch ein. Das würde ich dir auch sagen. Setz dich ein bisschen mit dem Abenteuer hin. Lass dich ein bisschen davon reinlullen. Und eine Sache, die es wirklich gut macht, ist gerade für Anfänger, das finde ich nicht so arg wichtig, aber es erklärt ein bisschen die Art und Weise, wie man D&D leitet.
Ja.
Und das ist was eigentlich Supplements in D&D ganz wenig nur machen, dass sie dir erklären, wie man das eigentlich spielleitet und was der Ansatz ist an so eine Geschichte.
Finde ich aber cool.
Das macht es richtig gut.
Ich finde, das erklärt halt auch gut, was ich jetzt als Spielleiter würfeln muss und was ich machen muss und so. Das finde ich auch ziemlich gut.
Total cool, ja. Auch so dieses die gehen jetzt in die Stadt rein und wenn die jemanden treffen, erklären ein bisschen, wie der aussieht und wie der sich bewegt. Und wenn du willst, kannst du deine Stimme verstellen, aber du musst nicht. Aber wenn du Bock hast, kannst du machen.
Ja.
Zum Beispiel, ich mache immer, dass der, gibt da einen, der heißt Barton in Fenderlin. Der wird bei mir immer gespielt von Steve Buscemi und der hat immer 3W6 Katzen. Und es hat immer, das ist voll ikonisch, wir gehen da rein, 100.000 Katzen da drin und das ist, da steht halt Steve Buscemi und redet mit ihnen, dass er halt irgendwie Seile und Zeug verkauft. Und es ist lustig halt. Und so, ich habe es ein bisschen zu meinem eigenen Ding gemacht, aber so, ich mag den Pitch von dem Abenteuer. Dieser Text hat mich dazu beflügelt,
ja,
dass ich es auch zu meinem eigenen gemacht habe.
Ja, okay, und das, cool,
das ist auf jeden Fall eine Stärke von dem Abenteuer. Also schau dir auch das ein bisschen an, einfach weil das für uns als Leute, die viel über Rollenspiel reden und sich damit beschäftigen, einfach mal interessant ist zu sehen, wie machen die das denn eigentlich im Starter-Set. Ja.
Was sind Schwächen, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, die Schwäche ist die Namensgebung tatsächlich von Delver und die Klarheit der Mine. Ab welchem Punkt ist es die Mine? Wann sind die Spieler in der Mine? Hatte ich bis jetzt schon dreimal das Ding, dass die Spieler gar nicht verstanden haben, was für eine Mine eigentlich dieser Zwerg sucht.
Und was
ist
das
irgendwann für eine Mine? Mal relativ, also das ist eine Mine, die ist irgendwie so hunderte von Jahre alt und ist in Vergessenheit geraten.
Genau.
Die Zwerge haben Zugang dazu gefunden und da gibt es irgendwie eine Quelle von Magie. Aber quasi, dass sie erst auf die Spur kommen müssen und dieser schwarzen Spinne folgen müssen, das kommt erst später in dem Abenteuer. Und die tappen eine Weile lang im Dunkeln. Und viele Spieler wollen einen roten Faden.
Ja.
Das Abenteuer erzieht die Spieler dazu, zwar zu ermitteln, aber auch ein bisschen im Dunkeln zu tappen. Und manchmal funktioniert das nicht so gut bei Gruppen. Manchmal wollen die nicht im Dunkeln tappen, manchmal wollen die einem roten Faden folgen. Und dann ist es okay, bei den Rotbrennern schon einen starken roten Faden zu geben. Das ist dann quasi, wie kommt man um diese Schwäche drumherum? Und dann ist es quasi, dann gibt es zum Crackmore Castle oder so, wo dann die
Goblins, ja, genau,
und Orks und sowas sind und keine Ahnung, was da alles rumläuft. Cop-Goblins sind da, glaube ich. Und von dort aus kann man dann eigentlich auch fast direkt in die Wellen-Echo-Kammer gehen, wenn man will. Da macht man noch einen Drachen auf dem Weg, da hat man, weiß ich auch, den Drachenkampf noch mit drin. Das habe ich auch jedes Mal so gemacht, war auch immer lustig. Und ich glaube, die andere Schwäche, die es hat,
wo hast du einen Drachenkampf gemacht noch?
Quasi zwischen dem Crackmore Castle und dem End-Dungeon.
Ah, witzig.
Das ist quasi, wenn sie nicht zum Dungeon Drachen gegangen sind, ist der Drache zu, ja, ihnen gegangen, damit dazwischen drin nochmal ein Kampf ist. Und ich glaube, die andere Schwäche ist, dass es sich ein bisschen in diesen Sidequests verliert.
Ja.
Also es ist manchmal ein bisschen zu sehr aufgeblasen, das hast du auch schon vollkommen, finde ich, richtig erkannt. Aber es ist nett, weil es ja nur Sidequests sind. Das heißt, eigentlich ist es ein Feature, man kann das ausspielen, wenn man will. Und wenn man gerade richtig Bock hat zu spielen, kann man auch ganz, ganz viel in Fenderlin sein. Ich weiß nur nicht ganz genau, ob das immer so fliegt, nee, und ob es nicht auch falsche, ja, Erwartungen setzt und so.
Ja.
Bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, was noch weitere Schwächen sind. Ich würde bestimmt noch weitere finden, wenn ich da noch suche. Aber das Gute an dem Ding ist, es hat tatsächlich gar nicht so arg viele Schwächen, ja, auf die man achten soll. Ich glaube, eine riesige Schwäche ist, dass man im ersten Encounter direkt sterben kann, weil einfach die Anzahl von Goblins sehr hart ist.
Ja.
Also HP Level 3 ist der beste Workaround. Den sollte man auch unbedingt machen, um die
Spiele
an den
dann Combat
heranzuführen. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Lass mich mal noch so gucken, was da noch so dabei ist. Eigentlich ist es das schon fast, dass man NPC mitschickt, ist in Ordnung. Das haben sie eigentlich auch ganz gut kommentiert. Und ansonsten, ist das eigentlich ein
solides Abenteuer. Also tatsächlich eine Sache, die ich schon mal machen werde, ist, dass ich viel Field of Mind spielen werde. Mhm. Was mir schon mal wesentlich viel Zeit spart und viel, ja, irgendwie viel variabler macht auch. Und also klar, vom ersten Dungeon habe ich tatsächlich die Karte ausgedruckt auf A3, reicht aber in A3 nicht, um auch so eine Weird von denen, als Grid das, als, ja, um da mit dem Grid zu spielen. Ist nicht schlimm, ist voll okay, weil ich muss nicht mit Grid spielen und ich werde auch nicht sagen, macht eure Schritte. Ich werde die Minis da immer so hinstellen oder so, oder kleine Spielsteinchen und so, damit die mal so sagen können, wo sie sind und sich das vorstellen können und so, das ist okay. Aber wir werden jetzt nicht da irgendwie, ich werde keine Goblin-Minis da jetzt hinstellen und anfangen, da rumzuverwerken, weil mir das alles viel zu lang dauert. Aber grundlegend, ich finde den Anfang ziemlich stark des Abenteuers.
Okay, ja.
Glaube ich. Also
startet eigentlich mit dieser Karawane und so, das passt schon ganz gut.
Genau, auch das, was wir jetzt gemacht haben, ich glaube, das bringt Spaß und dann muss man mal gucken, wohin es geht. Da muss ich dann mal schauen, wie das, ja, was da noch irgendwie interessant wird und wie das noch wird. Nochmal kurz zu dieser Mine, ist die Wave Echo Cave dann die Mine? Was ist die Mine,
Mirko? Ja, genau, das ist die, oder? Mine. Und da ist auch,
warum heißt es Wave Echo Cave und nicht die Mine von Delver?
Die Wellen-Echo-Kammer.
Warum sind die so dumm?
Ich finde nicht, dass es dumm ist. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Teil von Storytelling, das nicht so wirklich fliegt. Also ich verstehe, was sie machen. Mhm. Und die Wellenechokammer ist am Wasser gelegen und man hört immer die Wellen gegen die Höllenwand schlagen und sowas. Dazu gibt es auch sehr gute Soundscapes, die findet ihr auf YouTube und sowas. Es gibt zu keinem anderen Modul so viele Maps, die Leute nachgebaut haben. Ja. Unter anderem auch auf Dungeon Draft. Wenn ihr das online leitet, kriegt ihr wunderschön penibel ausgestaltete Maps auf Dungeon Draft. Großartig. Einfach googelt den Namen von der Map plus Dungeon Draft. Dann findet ihr 1000 Leute, die das nachgebaut haben. Alle wirklich schöne Maps draus gemacht haben. Habe ich auch schon benutzt für Online-Play. Und eine der größten Schwächen, die ist aber erst ganz am Ende relevant, ist, man jagt ja den Brunnen der Magie.
Ja.
Und also, wenn du es den Spielern erzählst, die stellen sich das vor, als wäre das der heilige Gral. Das ist ein riesiger Raum mit so einem fetten Ding. Aber das ist so ein 5 Fuß mal 5 Fuß Becken, also ein kleines Becken, und es leuchtet so blau. Und es ist sehr antiklimatisch, dass dafür so viel Leid und so viel Tod quasi bringt, weil das ja so, das passt irgendwie so nicht ganz rein. Und ich glaube, das zu lösen ist, man muss diesen Brunnen der Magie größer machen, bombastischer machen, mehr Kreise, mehr Leuchten, mehr stehende Steine, mehr britzelndes Feuerwerk. Und dann gibst du dem Endboss noch eine Fähigkeit, dass sie den Brunnen halt beherrscht und sowas. Und dann ist es auch okay. Aber wenn ihr da mal auf die Map guckt, wenn ihr das Modul habt, das ist ziemlich klein, dieser Brunnen. Und den würde ich einfach noch ein bisschen, den noch ein bisschen nach oben, wenn ihr da jemals
hinkommt. Wenn wir da überhaupt hinkommen.
Genau, aber das ist eine Schwäche, du hast mich gefragt, das ist meine
ehrliche Antwort. Cool. Ja, geil. Also ich bin gespannt. Ich werde mal berichten. Gibt es denn sonst noch was, auf was ich achten muss jetzt bei der ersten Session?
HP Level 3, schauen, dass du fokussierst, arbeitest. Ich würde die Pferde beschreiben, wie sie am Anfang aussehen, damit man die quasi auch findet. Also ich mache ja immer eins braun, eins weiß mit blauen Augen, habe ich auch
von einem anderen
Spielleiter übernommen. Genau, ein Esel für den Zwerg, stimmt, wenn sie zu dritt sind. Ja. Quasi wird Gundren immer zum Esel degradiert, finde ich auch lustig. Ja. Quasi wenn ihr mit 3 NPCs startet, dass man die dann da findet.
Ich finde auch diesen Start mit 3 NPCs, glaube ich, ziemlich cool. Also ich glaube, das ist...
Ich
glaube, das ist cool. Das macht's mehr emotional auf, also lädt's mehr emotionaler auf. So.
Genau, ich glaube, das Mindset zu haben, dass auch das eine Situation ist, die läuft und die sie quasi frei lösen können, dass eben jemand dort gefangen gehalten wird, dass die Goblins auch Wachen aufstellen und sowas, dass man damit so ein bisschen interagiert. Es sind zum Beispiel auch Wachen vor der Höhle. Und auch zu gucken, was macht so ein Goblin? Läuft der nicht vielleicht auch einfach rein und löst Alarm aus? Und dann kommen die vielleicht alle raus und man kämpft draußen. Also quasi den Ansatz der Spieler und die Kreativität dort zu fördern. Das ist schwierig und man darf das auch out of game manchmal sagen.
Ja, aber das kriege ich hin. Ich glaube, das ist cool.
Genau, aber das ist was ich auf jeden Fall mitgeben würde, darauf zu achten.
Eine Frage habe ich noch. Wie sieht's denn aus mit Rest?
Würde ich machen, finde ich gut.
Wann und wie macht man das?
Also in D&D 5 gibt es die Short Rest und die Long Rest.
Das weiß ich,
Und je nachdem, welche Gruppe du hast, sind die unterschiedlich relevant für dich. Zum Beispiel...
Ich habe halt 3 Magier. Also 3 halbmagische Klassen.
Genau, ein Warlock zum Beispiel bekommt im Short Rest alle seine Spells zurück. Und Monk bekommt in der Short Rest alle seine Uses zurück. Da gibt es unterschiedliche Ansätze daran. Ich glaube, dass ich Long Rest immer mit Durchschlafen machen würde.
Also in Dungeon
da kannst du das nicht machen, so würde ich das nicht machen. Und quasi ansonsten eine Short Rest würde ich machen, so ist irgendwas zwischen 10 Minuten und 2 Stunden und ihr solltet dabei was essen und auch ein bisschen Ruhe haben. Ja. Also ihr könnt nicht jemand umhauen, euch dann da hinsetzen und dann quasi im Dungeon
Short Resten funktioniert nicht.
Wenn sie sagen, okay, wir verbarrikadieren die Tür und schaffen uns einen sicheren Raum im Dungeon, würde ich sogar zulassen, weil es ein kreatives Spiel macht. Aber einfach nur so eine Shortrest würde ich nicht machen.
Ja.
Und das muss man den Spielern einfach sagen. Das ist Teil von diesem Tutorial-Modus, zu sagen, so, ey, wenn ihr wieder rausgeht oder euch verbarrikadiert oder so, dann könnt ihr jetzt Shortresten und zu erklären, ihr habt dann Hit-Dice, dann könnt ihr würfeln und so weiter.
Cool.
Mechanisch.
Cool.
Würde ich das schon machen.
Okay.
Und am Anfang kannst du auch Rationen und Wasser und sowas so ein bisschen tracken. Das würde ich später aussetzen. Das ist auch OSA-lastig. Zu sagen so, ey, ihr habt alle Rationen dabei. Das hat man meistens, wenn man erstellt, so ein paar Rationen im Kit. So, und wenn ihr eine Short Rest macht oder einen Tag unterwegs seid, streicht euch mal alle eine Ration ab. Dann schauen die nämlich einmal in ihr Inventar rein.
Ja.
Und es ist immer ganz cool zu sagen, Short Rests kosten euch quasi eine Ration. Dann kaufen sie sich ab und zu Rationen. Und später kannst du es dann fallen lassen und so weiter.
Ja.
Was du auch machen kannst, ist, kannst den Spielern früh einen Bag of Holding geben, wo sie alles reinmachen können als Magic-Item. Und das sorgt dafür, dass die Spieler sich freuen, dass sie ein cooles Magic-Item haben, wo unendlich viel Platz drin ist. Das ist nicht unendlich, aber quasi unendlich viel Platz.
Ja.
Das ist ein kreatives Item, wo man auch Tricks mitmachen kann. Und die müssen keine Encumbrance, also quasi ihr Gewicht ihrer Figuren tracken. Weil das eine Sache ist, die nie wirklich funktioniert.
Nee, das mache ich auch nicht, das ist ja Bullshit.
Genau, und deswegen gibst du ein Bag of Holding und dann sagst du, wo habt denn ihr das ganze Geld? Ihr habt ja irgendwie 40.000 Gold gerade mitgenommen. Ihr könnt es ja nicht in eure Taschen stecken. Und dann können die quasi sagen, ja, das ist im Bag of Holding. Weißt du, was ich meine? Dann
ja,
hast,
ja,
du so okay. hast du ein Handwave, sie haben ein Magic-Item und alle sind zufrieden.
Klar.
Das ist auch auf jeden Fall ein guter Gegenstand.
Okay.
Okay.
Cool. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden. Heute war jetzt so ein bisschen anders. Wir waren auch, ja, ich weiß nicht, ich hoffe, es bringt vielleicht jemandem was, wenn der das vorbereiten möchte. Also ist jetzt ja eher unser Ansatz dran und wir sind auch gesprungen. Ich glaube, ohne dass man es gelesen hat, versteht man die Folge auch nicht. Wenn ihr jetzt gar nichts verstanden habt, lest es mal und zumindest irgendwie den
Anfang. Es gibt ja vor allen Dingen kostenlos, ne? Das ist ganz
genau, arg, das ist ja das,
cool,
was ich
auch mal da reinzuschauen.
Genau.
Vielleicht habt ihr auch Lust, das mal zu spielen. Ich glaube, D&D eignet sich einfach gut für mehrere Sessions hintereinander. Ich habe es jetzt auch gemerkt,
ja.
Auf der Hütte habe ich halt viele kleine Systeme gespielt, in die man sehr schnell reinkommt. Aber D&D hat so eine schöne Progression, zieht die Spieler in den Bann und dafür ist es echt
absolut.
Top, so. Ich bin auch gespannt, wie es dir gefällt.
Ja, ich glaube, cool. Ob die
Tipps dir was bringen.
Ja, bestimmt.
Und ob vielleicht wird ja noch ein richtiger D&D-Typ aussehen. Ich glaube
nicht.
Ich glaube, es wird eher so ein Toolset bei dir werden, wo du mal gespielt hast, was so ganz nett war.
Naja, ich glaube, das ist tatsächlich, so wollte ich eigentlich heute einsteigen, habe ich aber nur wieder ganz vergessen. Alles droht zunichte gemacht zu werden, Mirko. Allem, an dem du insgeheim heimlich gearbeitet hast, dass ich D&D leite, dass ich hier Vampire, World of Darkness wieder irgendwelche alten Schinken auspacke.
Ja.
Bald kommt Passion oder Passion ist hier
an.
Und dann ist alles vorbei. Dann wird hier sowieso nur noch
in spanisches
nur noch in mexikanische Soap Operas.
Aber guck mal, du machst es genau so. Du fängst an, mit den Leuten D&D zu spielen, wo die so, ich habe voll Lust, mal so zu spielen, mal ausprobieren. Und wenn sie D&D ein bisschen gespielt haben, sagst du, ich habe noch ein anderes Spiel. Aber das ist ein bisschen anders, wenn ihr wollt.
Aber nur ein bisschen, nur ganz kleines bisschen.
Dann hast du sie drin. Und dann fängst du an mit Brindlewood Bay und gehst so zu Passion de la Passiones und zu Wrestling. Und ehe du dich versiehst, haben die ganz viele Indie-Systeme gespielt und du triffst die auf Rollenspiel-Cons und hast einen weiteren Menschen geschaffen, der Freude am Hobby hat. Und da ist mein Plan dann auf jeden Fall aufgegangen. Egal, ob du assimiliert wurdest zu D&D 5 und Oldschool-Rollenspiel oder nicht, was auch gar nicht mein Plan ist. Tatsächlich.
Ich weiß, war ja nur ein Gag.
Genau. Aber als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, war es ja auch so, ich bin eher so oldschoolig und du bist so indie-mäßig.
Ja.
Und es hat sich komplett so eine Osmose einfach
völlig.
Die Podcast-Membran völlig uns gemixt, gegenseitig ausgetauscht. Und ich finde es wundervoll. Und es zeigt, wie nah das Hobby eigentlich zusammensteht, auch in den verschiedenen Aspekten und so. Und
Also seid nicht so.
Ich hoffe, es hat euch was gebracht,
dass
wir ein bisschen drüber geredet haben. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich bin auch in Kontakt mit einigen Hörern, schreibt irgendwie, ihr
wisst, ich werde demnächst auch mal nochmal davon berichten.
Ich freue mich drauf.
Dann, Mirko, wünsche ich dir wie immer eine rollenspielreiche Woche. Bei mir wird sie das. Anfängerrunde plus Vampire-Runde plus Dreieich. Also das heißt,
Die Genesis steht bei mir an.
Mit hart, ja.
Genau, und dann Dreieich. Ja, ich freue mich auf Dreieich. Und
ja, wir sehen uns alle hoffentlich auf dem Dreieich. Und dann macht's
bis
gut.
Bis dann.
Ciao.
Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.